Moin und herzlich willkommen zur ersten Episode von Auf Gästeliste und diesmal auch tatsächlich mit einem Gast dabei. Ich bin zu Gast bei Lars Ide auf der Reeperbahn. Lieber Lars, vielen Dank für die Einladung und schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, gern geschehen. Ich freue mich auch.
Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin, wie gesagt, Lars, wohne auf der Reeperbahn und das schon seit ganz lange in meinem Leben. Denn arbeite ich als Produktionsleiter und Tourneeleiter, Rock'n'Roll Hamburg, das ist meine Firma. Und arbeite schon divers lange als Produktionsleiter und Tourneeleiter.
So, lieber Lars, dann sag doch mal den Zuhörern, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Naja, mein Arbeitsalltag quasi mit der passenden Jobbeschreibung ist quasi den Polier auf der Baustelle, kennt ein jeder, der dann guckt, ob die Dachdecker mit den Maurern, die Fliesenleger mit den Verputzern alle korrekt und zur richtigen Zeit am Start sind, um das Haus fertig zu kriegen. Und genauso läuft es bei uns eigentlich auch. Wir haben die Lichtkollegen, wir haben die Tonkollegen, wir haben die Backline-Kollegen, wir haben die Bühnenkollegen, wir haben die Rigger mit am Start für die Statik. Und das Ganze muss halt zusammengepackt werden, quasi denn in LKW gepackt werden und von A nach B gefahren werden. Und bei A und B braucht man dann noch lokale Unterstützung, das holt man sich dann auch ran, je nach Umfang. Und da stehst du schon irgendwie in der Regel irgendwie um 7 Uhr morgens auf und ins Bett kommst du halt um 2 oder so.
Das heißt, dieses Klischee, wenn man auf Tournee ist, dass alles laissez-faire ist oder entspannt ist und man keine Arbeit hat oder man hat nur ein Bier in der Hand, das kannst du auch so nicht unterschreiben.
Nee. Das war sicherlich in den Zeiten, da wurde das sicherlich leichter genommen, aber das waren Zeiten, wo ich noch nicht dabei war. Ich habe mir das ja alles aus vielerlei Arbeitspositionen mal angeguckt und von daher glaube ich eher, dass es harte Arbeit ist, natürlich, weil man will ja, jemand hat was gekauft, eine Serviceleistung, und der muss ja auch erstmal nachgekommen werden. Wie man diese denn verpackt, wenn es eine coole Crew ist, bringt das alles total Spaß. Man kann sich mal angeiern oder so, das ist alles eine ganz natürliche Geschichte, aber grundsätzlich kann man sich so einen Arbeitsalltag unheimlich gut legen, wenn denn alle ordentlich und korrekt miteinander umgehen. Da sind wir dann bei der Eigendisziplin sozusagen. Also alle wissen, wenn ich das so sage, was gemeint ist. Und von daher, das Ziel ist immer, die Arbeit muss erfüllt werden. Und was nebenbei läuft oder wie man sich was gestaltet, ist jedem selbst überlassen. Hauptsache, das klappt.
Also frei nach dem Motto, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps.
So kann man das eigentlich sagen. Ich bin ja großer Befürworter von so ollen Kamellen, so, weil ich meinem Opa auch in meinem Leben sehr oft zugehört habe, von dem ich sehr viele eine politische Einstellung geerbt habe und die er mir beigebracht hat und halt auch in manchen Denkensweisen so. Ich bin sehr pragmatisch, ich denke sehr viel in Schwarz und Weiß, so, weil mir sind manche Sachen auch wirklich ein bisschen zu kompliziert geworden manchmal. Ich denke, Leute, warum zerreden wir das Ganze? Es gibt doch ein richtig und ein falsch. So.
Deine Vereinsfarben sind braun und weiß. Du bist, glaube ich, mit einer der heftigsten und engagiertesten St. Pauli-Fans, die ich kenne.
Ich bin St. Pauli-Fan, ohne Frage. Und das schon seit vielerlei Jahren. Habe aber natürlich auch meine HSV-Vergangenheit. Mein Vater ist Ur-Hamburger, mit meinen Großeltern, mit meinem Bruder, mit meinem Älteren. Alles HSVer, ich auch, aber ich habe mich ja auch mit 13, 14 dazu entschlossen, Punkrocker zu werden. Und das war damals in Block E, Westkurve, nicht so angepfiffen. Und irgendwann fragte ich mich, bringt auch keinen Spaß mehr, wenn du hier alle 14 Tage von den eigenen Fans und Supportern einen auf die Fresse kriegst, bloß weil du eine bunte Jacke anhast oder so. Oder weil du ein eingekreistes A auf der Jacke hast. Und dann auf einmal irgendwelche Spackos vor dir stehen, denen die Vereinszugehörigkeit egal ist, sondern die dann mit so einer beschissenen politischen Einstellung um die Ecke kommen. Und da habe ich mich dann da wusste ich, da bin ich jetzt nicht mehr richtig, ist nicht mehr mein Ding. Und dann habe ich ein Zuhause gefunden durch Freunde beim FC St. Pauli, so wie das eigentlich bei vielen, glaube ich, bei vielen so ist. So. Weil ich meine, ist beides auch Hamburger Geschichte, ohne Frage. So, die eine halt am Stadtrand, die andere bei uns. Und aber alles hat seine Berechtigung. Und also auch der HSV, ich weiß noch damals, als ich ganz lütt war, mein Opa ist gestorben für den Verein. Und der war da so tief drin und auch genauso wie mein Vater, also der mir ja sogar noch Entschuldigung geschrieben hat, wenn wir zu Auswärts spielen mussten und ich musste dann mit. Dann hat er, das waren die einzigen Gründe, warum er mir freiwillig eine Entschuldigung für die Schule geschrieben hat, wie irgendwie zu irgendwelchen Endspielen nach Amsterdam oder wie auch immer.
Aber dann ist im Prinzip ja schon da schon das Rock'n'Roll-Tourleben so ein bisschen dir in die Wiege gelegt.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn so ein bisschen die Brücke vielleicht der Fußball aufbaut.
Auf jeden Fall, also auch die Hamburger Punkrock-Musik irgendwie, jetzt mal ab von Slime, so irgendwie Razors, Buttocks, irgendwie, einfach super. Hamburg hatte eine so schöne Punkrock, so eine klasse, energische Punkrock-Szene, die auch dennoch dementsprechend cool aussah. Das war nicht so, das war dann immer so irgendwie, Hamburg Punkrock war schon auch eine coole Geschichte, so Lederjacke, schwarz-blonde Haare, irgendwie alles so ein bisschen Stylo, das fand ich alles mega. Und letztendlich auch die Ramones 77 kommen hier aus dieser Stadt und das ist die beste Ramones-Coverband der Welt. Also.
Wie findest du die Musikszene aktuell in Hamburg, wenn du sie bewerten müsstest?
Ich muss ein bisschen, also ich, seinerzeit war ich natürlich viel mehr drin. So, da hingen wir noch bei Rosi ab und auf dem Hamburger Berg, da hat man das alles direkt mitgekriegt. Jetzt hat sich das schon ein bisschen geändert, so, weil erstmal die Generation sich geändert hat. So, man, früher hing man ja mit den Leuten auch am Tresen rum. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Jetzt durch die ganze, ob das jetzt diese neue Art Hip-Hop am Start ist, alle Musikrichtungen verändern sich, kommen partiell wieder zurück und wir haben jetzt ganz tolle Band, die haben gerade bei uns geprobt, Tonbandgerät, die wir auch vor ein paar Jahren schon mal so ein bisschen aus diesem, wenn ich das so sagen darf, aus dem Independent-Bereich so das Tor aufdonnern wollten, um da irgendwie durchzugehen. Die waren jetzt gerade wieder da, sehr nette Band, sehr nette Crew, sehr zuvorkommend, also die waren wirklich extrem nett, muss ich sagen, und haben auch voll ihr Ding gemacht. Sie waren da auch so drin. Ich stand da mal ab und zu mal so im Raum und so hinten an der Wand, habe mir das natürlich mal angeguckt. Und das war, da konntest du auch auf jeden Fall sehen, dass sie sehr tief mit ihren Dingen waren, so, weil alle echt hoch konzentriert waren. Und das schon auch für den Übungsraum ganz schön gefühlvoll war, sag ich mal, auf einer gewissen Ebene. Und die neuen Bands, die jetzt nachkommen, gucken wir jetzt mal. Also was ich halt auch toll finde, dass so Sachen wie Deine Cousine gerade mal irgendwie kratzen. So sicherlich auch mit einer Vorgeschichte, dass sie Background-Sängerin bei Udo Lindenberg ist, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das andere ist Deine Cousine und da bin ich auch sehr von überzeugt. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich mir gedacht habe, ach, wenn die so einfach strukturiert einfach mal ab durch die Decke gehen würden, auch politisch akkurat, mit einem klaren Statement halt auch, und das finde ich alles eine ganz tolle Geschichte. So, irgendwie kommt zusammen, kommt zum Konzert, habt Spaß, irgendwie, und wenn für alle denn irgendwie was übrig bleibt, besser kann es doch gar nicht laufen. Wäre super, wenn es so werden würde.
Das heißt, ich nehme auch deiner Euphorie, nehme ich etwas heraus, dass du auch noch dir vorstellen kannst, diesen Job noch sehr lange weiterzumachen.
Ja, solange man irgendwie, das sind ja zwei Sachen, einfach gesund bleiben irgendwie, das ist ja die eine Geschichte, im Moment ist das alles super. Ich habe ein Netzwerk um mich gebaut, was wirklich sehr fest ist. Da bin ich sehr stolz drauf, so, weil ohne dieses Netzwerk würde ich auch nicht so richtig funktionieren. Und ich hoffe natürlich, dass ich noch weiterhin so gesund bleibe, wie ich im Moment bin. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Entscheidung der Arbeitgeber, zu sagen, wollen wir nicht mal einen jungen Mann ausprobieren? Was, ne, das ist ja auch so eine Geschichte. Manchmal sagen die Leute, oh, was wollen wir denn mit dem alten Sack? Mir bluten schon die Ohren, wenn er immer mit seinen Rock'n'Roll-Kamellen anfängt hier. Kann ja alles durchaus mal passieren.
Wie kannst du die Kamellen alle auspacken?
Ja, ich ahne schon, da brauchen wir noch ein bisschen länger. Aber das ist ja auch das Schöne. Ich meine, Tom, wir können das ja mal so sagen, wir kennen uns ja nun auch nicht erst seit vorgestern. Ja. Und wir haben uns ja auch genau bei so einer Band kennengelernt. Wir haben genau so angefangen zu arbeiten seinerzeit mit Reckless Love, wo ich für euch den Tourleiter spielen durfte. Und da gab es auch keine Stagehands und da gab es gar nichts.
Das war Rock'n'Roll in der Natur.
Und dann, wenn ich dann, ach, mit dem Sänger, das war so lustig, Alter. Ich habe schon die ersten Abende auch, das waren auch besondere Augenblicke einfach. Ich sitze da und dann geht so ein Sänger, der aussieht wie Andy McCoy von den Hannawalks, die ich extrem abfeiere, mit seinen weißen Cowboy-Schuhen und mit Kisten in den Club rein, wo er dann abends spielt. Das sind so Bilder, die ich extrem abfeiere. Also wirklich, das war ja auch eine schöne Sache. Da haben wirklich alle angepackt und alle zusammen was gemacht, weil da ein Ziel war. Und das, was ich so toll fand an dieser Band, egal ob seinerzeit, ob da 80 Leute vor der Bühne standen oder 300 Leute vor der Bühne standen, die haben halt abgeliefert. So, und auch mit ihrem Ding so, mit dem Glam-Rock-Ding. So. Ich fand das super.
Ja, die leben das halt wirklich. Ne? Manche Bands spielen das nur und diese Band lebt es einfach.
Das stimmt, das stimmt.
Heutzutage auch nicht mehr ganz so häufig anzutreffen. Du sprachst eben von dir als alten Knacker, das ist ich natürlich nicht so, da gibt es noch andere, die man eher als alten Knacker benennen könnte. Wie siehst du das mit dem Nachwuchs? Wie siehst du die Lage des Nachwuchses?
Also auch da hat sich ja alleine schon durch die Gesetzesgebung viel geändert. Vieles ist gut, weil es der Arbeitssicherheit dient, ohne Frage. Manche Sachen sind aber auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, wo man, ich sage immer so, man muss immer, wenn man in eine Halle geht, da muss immer frei, also so ein bisschen Platz für Ermessensspielraum sein. So, da gibt es immer so die Leute, die dann direkt von der Schule kommen, dass immer, wenn so eine Leute vor mir stehen, das ist immer sehr lustig, die haben dann ihr ganzes Buch aus, also man hat das Gefühl, das ganze Buch ist auswendig gelernt, aber sie haben ja noch nirgendwo Chancen gehabt, das, was sie im Buch hatten, oder auswendig gelernt haben, in der Praxis umsetzen können. Und wenn sie denn einem schon so gleich entgegenkommen, nicht weil ich bin, aber weil ich einfach ein bisschen älter bin, da kann man grundsätzlich erstmal ein bisschen langsam machen. Also vor allen Dingen als lokaler Produktionsleiter, sage ich in dem Falle mal, ja. Dass man einfach sagt, so, wie kriegen wir das hin? Und nicht gleich direkt anfängt, ja, nee, das ist alles schwierig. So, wo ich dann denke, Alter, wir haben noch gar nicht angefangen zu reden und du kommst mir jetzt schon so. Das ist kein guter Start für ein gutes Gespräch oder für auch ein Ende, weil letztendlich kann man sich da so wichtig tun, wie man will. Es geht ja nicht um einen persönlich, es geht um das Ziel vom Veranstalter und auch von dem, der Gast ist. Man hat ja auch eine Band und eine Produktion eingeladen und beide wollen ja ein geschäftliches Agreement und das muss umgesetzt werden. Da kann man wirklich, da muss man Ermessensspielraum haben. Weil manche Sachen gehen und manche Sachen gehen halt gar nicht, ohne Frage. So, ne? Und, aber so einfach mal so ein bisschen hart an der Grenze segeln, wie ich immer so schön sage. Das geht. Und wenn man sich darauf ordnungsgemäß vorbereitet, dann kommt man auch nicht in die Malesche. Ja, also da gibt es schon so Experten, dann gibt es aber auch wiederum zum Glück die andere Seite, wo ich ja selber ganz, also na, ich versuche ja schon, das ist ja durch ein eigenes Interesse auch schon da, dass ich jetzt so mir auch manchmal Leute suche, die mit denen ich sehr verbunden bin. So der Zackman aus Berlin ist so einer, der hat mal angefangen als Lichtmann bei Jan Delay, damals, als ich auch zum ersten Mal da war. Und mittlerweile ist er ein Produktionsleiter. So, ne? Also so ganz langsam haben wir da Schritte gemacht. Und wir kriegen ja alle Jobs auch, nicht nur von den Agenturen, sondern weil die Crews innerhalb andere Leute empfehlen. Und dadurch kommt das Jobangebot.
Das Netzwerken ist halt sehr, sehr wichtig.
Genau. In der Branche. Ja, und da muss man halt einfach auch so, da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen immer ja, 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 wenn es darum geht einzukassieren. Aber zum Glück gibt es auch noch einen größeren Teil, der dann sagt, lass uns zusammenkommen, lass uns die Sache lösen und dann schauen wir mal, was passiert. Weil wir alle uns in dem Augenblick empfehlen. So, und darum geht es letztendlich.
Stichwort Netzwerken. Du bist ja nicht nur Tour- und Produktionsleiter, sondern hast ja auch mit Rock'n'Roll Hamburg dir peu à peu eine Infrastruktur an Netzwerk zusammengebaut und auf die Beine gestellt. Erzähl doch noch mal ein bisschen darüber, was du da machst.
Also Rock'n'Roll Hamburg, das weiß ich noch, ist damals geboren worden. Das ist halt mein Firmenname. Und auch an diesem sieht man, dass ich ein sehr großer Pragmatiker und Romantiker bin. Aber ich weiß noch, wie damals der Kollege Monitor, der Monitormann von Fury and the Slaughterhouse, Heavy Metal Bremen, Brünnies Bremen, geiler Typ. Und wir saßen dann immer zusammen und wir haben dann irgendwann uns immer so, er war dann immer Bremen, ich war immer Hamburg und dann meine ich irgendwann so, Rock'n'Roll Hamburg, das ist der Shit. So, weil wir haben natürlich ein bisschen Schnaps getrunken und das waren dann seinerzeit.
Das geht ja auch mal.
Ja. Und wir waren sehr lustig auf jeden Fall. Und da ist irgendwie vor eingefühlten 1 Million Jahren dieses Wort Rock'n'Roll Hamburg entstanden. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt mein Name, so nenne ich mich sozusagen als kleiner Einzelunternehmer. Und ich habe ja damals, da war noch, ne, an der Steuer haben wir ja auch alle lange genug gearbeitet. Also wir sind ja alle schon auch mehr die meisten in meinem Alter, wir wissen schon, wovon wir reden, weil wir kommen aus einer wilden Zeit und manches Mal, und ich bin da auch nicht gleich der Streber gewesen, auch ich habe meine steuerliche Vergangenheit, um das alles auch ernst zu nehmen und am Ende des Tages auch auf gesunden Beinen stehen zu haben. Und da ist dann Rock'n'Roll Hamburg entstanden. Und das ist quasi, das bin ich. Und dann habe ich quasi mit der Firma Settles & Fei damals mit Jörn Busch und damals noch Andreas Drees, die wollten mit Revolver Held, haben die sich überlegt, Proberaum. Und dann weiß ich noch, dass wir uns damals getroffen haben auf dem Pusthof, der jetzigen, auch der immer noch der Heimat von Wilhelmsrock. Und da haben wir nach Räumlichkeiten geguckt. Und erst ging es nur um einen Raum und dann war ich so, ach Jungs, ein Raum, der ist noch nicht mehr besonders groß. Und außerdem sagt nicht immer, wir sind hier in Hamburg, wir sind schon über die Elbe, da muss man vorsichtig sein.
Ja, für die Leute, die es nicht wissen, Wilhelmsrock angelehnt an den Standort Wilhelmsburg.
Richtig.
Und ein bekannter Arbeiterstadtteil von Hamburg und tatsächlich auch nach Hamburg.
Ja, genau, genau, genau. Und da sieht man auch wieder Wilhelmsrock, das ist die Idee meiner Frau gewesen, wo wir uns überlegt haben, wie dieses Projekt heißen soll. Und da haben wir einfach gesagt, Wilhelmsrock. Und auch ganz einfach halt, alles ganz einfach gelegt. Und dann haben wir da in der Tat noch einen größeren Raum gefunden, somit hatte ich dann zwei. Und dann hat sich das ja auch peu à peu entwickelt. Ich meine, als auch damals war ja auch, da warst du ja auch relativ nahe dabei, auch da haben wir oft miteinander telefoniert, da war ja die Firma Neuland extrem, als wir angefangen haben, war die Firma Neuland ja extrem vertreten bei uns sozusagen.
Ich weiß noch, wir haben Rehearsals mit Max Mutzke gemacht, wir haben Aufnahmen oder Tourproben mit Rakete gehabt.
Cinderellas.
Und. Also da waren wir. Wir haben Grillnachmittage mit den Kollegen von der Warner
genau.
gemacht.
Genau. Also da hatten wir ja, und das war ja die Zeit, wo das alles losging. Und so hat sich das peu à peu entwickelt. Ich bin natürlich der Firma Settles & Fei sehr dankbar, dass ich das machen darf, was ich machen will. Möchte in ihrem Namen, bin aber nach wie vor natürlich Rock'n'Roll Hamburg sozusagen. Und Wilhelmsrock ist basierend letztendlich auf Hamburg-Netzwerk. Also das ist sehr regional gesehen, muss ich auch sagen. So, ich bin auch, ich was soll ich sagen, ne? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, hier irgendwann mal rauszuziehen. Ich kann mir auch noch nicht mal vorstellen, aus St. Pauli rauszuziehen. Also das kriege ich einfach nicht hin, obwohl eine Menge Scheiße hier drumherum ist. Und das vielleicht anderswo vielleicht auch geiler wäre, aber ich weiß nicht, wenn ich dann irgendwo, weiß der Geier, wo sitzen würde und auf eine Pferdekoppel gucken würde, ich weiß nicht, ob mich das zufriedenstellen würde. So. Und auch da habe ich zum Glück auch das Netzwerk um mich rum, wo ich sage, warum soll ich hier weg?
Vielleicht müssten es braun-weiße Pferde sein.
Naja, weiß ich noch nicht. Das wird sich dann auch noch reinstellen, weil da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt.
Ne? Aber sondern, ich als Werder-Fan kann davon ein Lied singen, bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
Speziell nach den beiden letzten Spielen.
Aber das ist halt so.
Weil, ja, das stimmt.
Man hat sich irgendwann mal zu seinen Farben committed und dann hält man auch dazu. Es ist ähnlich wie zu seinen Arbeitspartnern und zu seinem Umfeld, glaube ich, wenn man sich da gefunden hat und eine Vertrauensbasis hat. Ja, ich glaube, du wirst es ja auch unterschreiben können, dass Vertrauen in unserer Branche sehr, sehr wichtig ist. Auch, dass man da offen und ehrlich miteinander arbeitet. Ich denke mal, Vertrauen als Stichwort zu nehmen, deine Familie. Ist ja auch dein sicherer Hafen.
Wir
sitzen hier auf der Reeperbahn. Macht deine Frau das alles noch gerne mit oder sagt sie auch, ach komm Lars, die eine Tour kannst du auch mal weniger sein?
Zum Glück nicht. Also Tochter, Frau, beide sind der Rückhalt von meinem Tun. Ich könnte gar nicht das tun, was ich tue, wenn die beiden gar nicht, also wenn die beiden nicht da wären. Weil von den beiden kriege ich sehr großen Ansporn, manchmal auch ein bisschen Mecker. Wenn dann Leni ganz oft auch so, wenn ich so voll drinne bin in Tourvorbereitung, bin ich abends um 21 Uhr, sitze ich dann auf dem Sofa und dann habe ich schon wieder das Handy in der Hand. Weil mal kurz noch irgendwie schnell was erledigen und dann lege ich es aber weg. Naja, das schnell ist dann meistens nicht schnell. Und manchmal muss ich mir da auch schon den Gemecker dann auch so anhören, so übertreib jetzt nicht. So. Also, aber die beiden, das ist, ich kann eigentlich tun und lassen, was ich will. Und das ist das Schönste sozusagen. Und wenn ich irgendwo mich alle fühle, dann lege ich mich einfach mit den beiden aufs Sofa abends und dann ist wieder der Akku wieder aufgetankt. Oder sie machen mich aufmerksam auf manche Sachen so von wegen, mach mal langsam jetzt schalt mal ab. Hast du heute eigentlich schon irgendwas gegessen oder außer Kaffee und 180.000 Zigaretten bestimmt gar nichts? Und dummerweise muss ich denen ganz oft recht geben. So, ne? Deswegen bin ich ja auch zum Glück toi 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 noch immer so erstaunt, dass ich so dann doch relativ gut in Form bin, obwohl ich, ne, ich trinke halt viel Kaffee, rauche viel. So Sport ist ja, da hat man keine Zeit mehr für oder man redet sich ein, man hat keine Zeit mehr dafür. Ich bin ja auch so ein bisschen faul, muss man sagen. Aber zum Glück hält das alles durch. So, ne? Und auch die Familie hält durch und ohne meine Familie und ohne das alles könnte ich auf hundertprozentige Sicherheit nicht das machen, wie ich es gemacht habe, weil die Ideen kommen durch, also ich sitze hier ganz oft und dann unterhalten wir uns auch und dann werden manche Ideen bei uns im Kopf geboren, bei mir im Kopf geboren, so, wo ich dann auf einmal 2 Jahre später denke, so, das hat ja mal ganz geil geklappt oder ist total in die Hose gegangen, kann auch passieren. Ne?
Wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen auf deine Karriere bis jetzt zurückgucke, was waren so die Highlights für dich?
Eigentlich war alles ein Highlight, mein ganzes Leben lang. Mein Leben ist ein fucking Highlight, also so empfinde ich das zumindest. Also ich bin sehr froh, dass ich durch die wilde Zeit gut durchgekommen bin. Aufgrund auch von tollen Freunden und einer Familie. Bin sehr froh, dass ich jetzt so in den Jahren das ganz sehr genießen kann, so was da ist. So, weil man ist ja doch, wenn man ein bisschen älter wird, dann wird man ja doch auch ein bisschen ruhiger. Man sieht ein paar Sachen auch ein bisschen emotionsloser und genießt halt auch, genießt halt auch das, was man so hat. Und was ich ganz toll finde, ist, dass man so, sicherlich können wir hier keine mega Sprünge machen, wollen wir auch gar nicht, aber wenn man sich denn mal zwischendurch nicht über irgendwie 3.000 Euro Steuerrückzahlung oder Nachzahlung, die man leisten muss, nicht gleich graue Haare kriegt, dann finde ich, ist das Leben irgendwie schon mal ganz geil. Und da arbeiten wir halt dran und ne, wir, also auch ich bin ja zum Glück immer noch, ich will ja immer noch lernen in meinem Alter und das habe ich auf jeden Fall gelernt, dass man einfach, wenn man offensiven Austausch hat mit Checken, gerade in privater Hinsicht, mit dem, was los ist seit dem ganzen Kram habe ich auch ein sehr inniges Verhältnis zu meinem Steuerberater, weil ich bin dann nach 5 Steuerberatern dann endlich mal irgendwann angekommen, nämlich genau bei dem Typen, der mir im Grunde genommen mit einem guten Kollegen mir quasi auch mehr oder minder das Leben gerettet hat.
Sprechen wir kurz über den Steuerberater. Du warst gerade vor unserem Treffen, hier warst du bei der
Steuerberater. Ja, ich hatte schon ganz, auf einmal ist die Steuerpost zurückgekommen und dann werde ich schon nervös, so, weil ich will das erledigt haben.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch das Leid des Selbstständigen. Ne? Also ja. diese Steuerfrage, würdest du denn dem Nachwuchs raten, selbstständig zu sein oder sich irgendwo anstellen zu lassen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, Selbstständigkeit. Nun ist das auch leicht dahergesagt, weil das, also ich kann das ja nur mit meiner Zeit vergleichen. Ja. Das andere sind alles Mutmaßungen oder eventuell, ich stelle mir gerade was vor, also von daher überhaupt nicht auf festem Boden gebaut. Man muss, wenn man irgendwie durchhält, man kann das hinkriegen irgendwie, weil das bringt, ist auch wunderschön zu entscheiden, auch wenn das alles viel Schweiß kostet und manchmal auch wirklich graue Haare und manchmal auch wirklich mal einen Monat zusammenreißen und nichts haben oder wenn dann kommt irgendwas aus der Kurve, das bringt dich ein bisschen aus der Fahrt raus, dann dauert das wieder 5 Monate lang, bis du dann wieder in der Fahrt bist und so. Das sind alles so eine Sachen, die jederzeit um die Ecke kommen können. Und auf der anderen Seite bin ich aber bereit, das Risiko einzugehen, weil ich finde das unheimlich toll zu sagen, nö, will ich nicht.
Das heißt, du könntest dir quasi auch nie vorstellen, so einen 9-to-5-Job irgendwie zu machen?
Ich glaube, das wäre auch zu spät jetzt. Also ich würde mich, das weiß man ja auch, also alle Leute, die ich sag mal so ab 35, weiß man, wie sein Arbeitsrhythmus so ist. Man weiß, was man will, man weiß manchmal noch besser, was man nicht will, was ja durchaus interessanter ist noch. Und man kann so, das war zumindest bei mir so eine Zeit, wo ich mal abschätzen konnte, wo bin ich hier eigentlich so, weißt du, und einfach mal zu checken, wo man steht. Und ich finde das ganz toll, selbstständig zu sein. So viele Selbstständige können Netzwerke bilden, Netzwerke können stark werden. Wir müssen nicht alle groß sein, wir können alle ein Stück vom Kuchen abkriegen, geht alles. Und auf der anderen Seite, ich meine, kann man sich natürlich auch anstellen lassen, so, weil irgendwo muss man ja auch seine Erfahrung herkriegen. Und bei uns waren es damals die befreundeten Punkbands. Also bei mir war meine allererste Band, mit der ich unterwegs war, waren die Rubbermaids. Hier aus Hamburg. Das war, ne, da habe ich den Bus gefahren, den 508er. Und da gab es diese ganzen Gesetzesgebungen, Fahrzeitenbestimmungen, das war damals noch also so gar nicht am Start.
Es war, was ist das Wort, das noch alles Rock'n'Roll?
Ein kleines Eldorado sozusagen.
Das heißt, du hast auch nie wirklich ein Studium oder eine Ausbildung machen müssen, einfach weil es damals, bist du einfach so reingekommen.
Ich meine, das ist ja das Schöne, wenn man dann wiederum auch im Netzwerk arbeitet, man kann das, was man selber nicht so gut kann, sich aus dem Netzwerk generieren sozusagen, weil wir alle wollen ordentlich dastehen sozusagen. Jeder soll sich gut repräsentieren und wenn wir uns untereinander helfen, kann uns eigentlich nichts passieren. Egal wie groß manche andere Firmen werden, weil das ist ja auf der anderen Seite, weil das wird jetzt sicherlich den Raum sprengen, aber da manche, also die politischen Entwicklungen bei den Großfirmen, bei dem Verhalten des Kunden und, da sind ja so viele Sachen gerade im Gange, wo man mal gucken muss, wie muss ich darauf reagieren. So muss ich, ist es jetzt clever, vielleicht mich wirklich komplett als Produktionsfirma anzubieten, quasi dem Kunden zu sagen, gib mir den ganzen Scheiß mal her und gib mir irgendwie ein paar Prozente von dem, was erwirtschaftet wird, nur mal so als banales Beispiel. Oder bin ich immer noch oldschool der Produktionsleiter, der sich auf seinen Sitz setzt und ab und zu mal Leute reinholt oder so? Will man diese Schritte machen? Ja, nein. Da, also in dieser Welt bin ich gerade so ein bisschen. Und ich finde immer, und das gallische Dorf ist halt, also da kommt wieder das politische Denken zum Tragen. Ich finde immer, viele, viele, viele kleine, ehrbare Menschen können Großes bewirken. Also das ist nach wie vor noch so.
Das kann ich so unterschreiben. Was wünschst du dir für die Zukunft? Was möchtest du noch erreichen?
Mit meiner Frau in Las Vegas heiraten.
Das ist auf jeden Fall ein Wunsch, der ja auch nicht unrealistisch ist.
Nein, natürlich nicht. Obwohl, ich mag nicht mehr nach Amerika fahren. Also ich weiß nicht, ich habe so eine Aversion mittlerweile gegen Amerika. Also ich finde die Leute, also alles schön und gut, aber ich bin mit dieser ganzen Trump-Geschichte und diesen ganzen Sachen, die da abgehen, ich finde das, ich will da gar nicht mehr. Ich glaube, Amerika ist irgendwie nicht mein Land.
Gibt es irgendeinen Künstler, mit dem du gerne mal in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten würdest?
Klar, also eigentlich, ich durfte jetzt gerade, also ich wüsste gar nicht, wen ich da nennen sollte, was für mich, also das war so nur so ein winziger Augenblick in meinem Leben. Ich habe ja quasi die Haberfront Literaturtage betreut, 2 Wochen lang und habe dann auch zweimal Betreuung gemacht von der Autorin beziehungsweise von dem Autor, je nachdem, einmal war es ein Autor, einmal eine Autorin. Und die Autorin in der Fabrik war Debbie Harry. Und das war einfach so für mich, die stand so vor mir und ich meine, jetzt rede ich mal so, wer hatte das Poster nicht im über dem Bett hängen? Also ganz ehrlich, so Blondie ist halt eine charismatische Frau sozusagen und die ist immer noch eine charismatische Frau und ihr einfach mal die Hand zu geben, hat mich als Fan oder als jemand, der diese Frau ja durch, also sie hat mich durch die Jugend begleitet sozusagen, fand ich einfach irre. So, gar nicht mehr, gar nicht weniger, aber das war dieser eine Augenblick, den ich ganz toll fand.
Was würdest du jetzt den potenziellen Leuten, die nicht in unserer Branche sind, die vielleicht nur die Hälfte von dem verstanden haben, was wir hier so erzählt haben, aber die Interesse haben, in diese Branche zu kommen, was würdest du sagen, was ist der beste Weg, um Tourleiter oder dergleichen zu werden, um Fuß zu fassen in dieser Branche? Was würdest du denen an die Hand geben? Was müssen sie können? Und wie sollten sie das machen?
Naja, also mittlerweile ist es schon, also das ist wirklich eine schwierige Situation mittlerweile, weil auch da muss ich jetzt mal kurz sagen, wie früher, da waren unsere Freunde irgendwelche Mucker, da sind wir einfach mitgefahren und irgendwie ist da so eine Eigendynamik draus geworden. Und da war man immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort und alles hat sich irgendwie entwickelt. Also so lief das ja seinerzeit. Und heutzutage so gibt es natürlich aufgrund der Sicherheitsbestimmungen und auch als Veranstaltungskaufmann oder Kauffrau, je nachdem, sind da ja auch, dass Agenturen gewisse Sachen fordern, die muss man einfach drauf haben. Und die meisten Leute kommen ja mehr oder minder aus einer Ausbildung oder haben eine Ausbildung. Und für die, die keine Ausbildung haben, ist es natürlich echt ein schwerer Weg geworden. Weil diese ganze Scheinselbstständigkeit und, da grätschen ja so viele Sachen irgendwie mittlerweile ein, dass ich echt froh bin, dass ich jetzt nicht nochmal von vorne anfangen müsste. Das ist schon, du brauchst wirklich, und wer sich da durchbeißt, hat jeden Respekt verdient. Und ich hoffe auch die passenden Aufträge. Aber was so grundsätzlich mal gut ist, wir haben hier in Hamburg zum Beispiel Rock City Hamburg. Ja. Eine ganz wichtige Sache für Hamburg. Also Andrea Rothaut, ich ziehe immer wieder meinen Hut vor ihr, so, weil sie ist ja wirklich auch eine der maßgeblichen Personen, die junge Leute versucht zu fördern, genauso wie eine Mitra Kasai mit All In, die alten Leute jetzt supportet, zwei wunderbare Frauen. Ist es ja so, dass mit Rock City da was ist, was wichtig ist und wo die ja auch zum Beispiel, bei denen können sich ja Leute bewerben, die so ein Mentorenprogramm oder Menti nennt sich das jetzt. Ja. Ich habe da jetzt letztens mal mitgemacht, so, weil Andrea sagte, komm, du kriegst jetzt auch mal jemanden, und da habe ich gesagt, ja, ich will aber auch nur eine Frau, einen Typen will ich nicht. Und weil da war nämlich so eine, so, dann hat man mir natürlich erzählt, was sie sich vorstellen, und ich so, okay, alles klar, mache ich jetzt mal. Und was soll ich sagen, das war ein totaler Gewinner, weil ich auch mächtig Glück hatte. Also das war die Tosca, und die war zu dem Zeitpunkt bei Oktober beschäftigt und hatte auch schon eine kleine Band, und das ist der springende Punkt. Sie hatte schon eine kleine Band für sich, das waren ihre Freunde. Und da konnte sie sich halt so, da konnte sie sich die ersten Wege checken, die sie sich so angeeignet hat. Und das ist bei kleinen, du kannst ja nicht gleich bei einer großen Band anfangen, geht ja nicht. Dann machst du mindestens 98% völlig verkehrt. Das Ganze muss ja wachsen irgendwie, damit man es auch begreift. Und ganz tolle Frau, die ich dann auch gleich reingezogen habe, und sie hat auch einen Heiden Spaß gehabt, jetzt ist das Programm zu Ende, und sie ist selbstständig, sie hat den Schritt gemacht, und wenn ich Arbeit habe, dann kriegt sie sofort Arbeit von mir. Also eine ganz tolle Frau, die auch wirklich das Herzblut so ein bisschen hat, die Bock hat auf dieses Stück mehr, weil sie mit Herz dabei ist. Und das ist schon, wir sind zwar alles irgendwie natürlich irgendwie coole Typen irgendwie, aber irgendwie am Ende des Tages sollten wir uns alle mal zurücktun.
Also bist du tatsächlich aktiv in der Nachwuchsförderung, kann man so sagen.
Naja, ich sehe das ja immer irgendwie, ich weiß das, manchmal kriege ich das, glaube ich, alles gar nicht so mehr so mit oder realisiere das manchmal gar nicht so mit irgendwelchen Worten. Ich mache sowas einfach dann irgendwie. Aber ich freue mich ja auch so, weil als ich noch ein Hosenscheißer war, und ich weiß noch, wie ein Bernie Good beim Stage Service mich da aus dem Docks rausgezogen hat und in die legendäre große Freiheit 36 Staging Crew gezogen hat, das war für mich wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Und da waren so der Harald, der alte Harald, der Tonmaster, den so, oder ein Ralf, so alles geile Typen, Bernie, super, Sani, super, alles Leute, die heutzutage auf einem Niveau arbeiten, der weitaus höher ist als das, was man damals gemacht hat. Und alle mit einem, und das ist so wichtig, mit einem integeren Ruf, der politisch und dann auch noch aktuell völlig akkurat ist. So, wo ich dachte, das sind, von denen habe ich gelernt, da war dann so ein Jens Lindschau, alter Lichtbuddy aus Hamburg, irgendwie, bei dem habe ich einfach mal ganz genau zugeguckt, wenn der gearbeitet hat. Und ich das Glück hatte, ich konnte ihm helfen. Oder ein Hammer, legendäre Tracker-Legende. So, der hat mir gezeigt, wie man Track lädt, weil man sich irgendwie respektiert hat und sich gemocht hat. Und so war halt meine Ausbildung.
Das heißt, wenn ich jetzt mal kurz zusammenfassen würde, du kennst ja gefühlt ganz Hamburg, also nicht gefühlt, also du kennst wahrscheinlich die ganze Hamburger Veranstalterszene. Wenn sich jetzt bei dir durch diese Podcast-Folge der Nachwuchs mal melden sollte, würdest du bereit sein, den zumindest mal in einem 5-Minuten-Telefonat oder in einer Nachricht zu schreiben, was der nächste Step sein könnte?
Ja, klar, also ich gebe alles gerne weiter, grundsätzlich mal. Also es muss natürlich immer alles irgendwie passen, aber gerne gebe ich das weiter, also gerne gebe ich einen Rat, weil, wie gesagt, ich war unheimlich dankbar, dass mir so viele gute Leute einen Rat gegeben haben, weil wenn diese guten Leute nicht da gewesen wären, hätte ich keinen Rat gekriegt, würde ich nicht hier sitzen.
Vielen, vielen Dank auch, dass du uns hier heute in der ersten Podcast-Folge auf Gästeliste zur Verfügung gestanden hast.
Danke, dass ich auf der Gästeliste war.
Es war mir wirklich ein Vergnügen, dir und deinen Anekdoten zuzuhören. Ich hoffe, unseren Zuhörern gefällt es auch. Seid gespannt auch auf die nächsten Gäste. Erstmal wünsche ich allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
Auf jeden Fall, bleibt alle gesund.
Mein lieber Lars, nochmal vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt das Mikro aus und schnacken noch ein bisschen über die Zukunft, was wir beide denn Schönes in Zukunft noch zusammen machen können.
Und das ist auch interessant. Aber das mal später mehr.
Vielen Dank. Tschüss.